Mein Gast in der heutigen Folge von 74 Once More heißt Christoph Brandner und auf dieses Gespräch habe ich mich schon ganz besonders gefreut. Christoph kann von einer außergewöhnlichen Karriere im Eishockeysport erzählen. Aufgewachsen in Kapfenberg in Österreich, hat er es bis in die NHL, die National Hockey League, die weltbeste Eishockeyliga geschafft und war der erste Österreicher, der dort ein Tor erzielt hatte. Er war Meister in Österreich, er war Meister in Deutschland, bester Spieler in Deutschland, Torschützenkönig, Kapitän und wurde vom österreichischen Eishockeyverband ins Jahrhundertteam gewählt. Unglaubliche Erfolge in seiner Vita. Doch was ihn wirklich definiert, ist die menschliche Qualität, die er mitbringt. Das Reflektierte, das Freundliche, das Bodenständige. Und in diesem Gespräch hat er mir wirklich einen Blick hinter die Maske gegeben. Wir kennen uns seit vielen Jahren, ich respektiere ihn in höchstem Maße professionell und auf menschlicher Ebene und bin extrem dankbar, dass er Themen angesprochen hat, die vor allem im Profisport nahezu tabu sind. Er hat über Ängste, er hat über Zweifel gesprochen, er hat über Emotionen gesprochen, über die Schwierigkeiten, die er durchlaufen hat auf der Suche nach seiner eigenen Identität nach dem Ende der Karriere. Lauter Dinge, die man so nur sehr selten hört. Ich wünsche viel Spaß bei 74 Once More im Gespräch mit einem außergewöhnlichen Menschen. Bevor es richtig losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn solltest du Gefallen an 74 Once More finden, würde ich mich sehr über deine Stimme bei den Ö3 Podcast Awards 2021 freuen. Den Link dazu findest du in der Bio zu dieser Folge. Christoph Brandner sitzt mir gegenüber im Zoom-Call. Wir haben das lang ersehnte Podcast-Interview endlich zusammengebracht. Sofern die technischen Voraussetzungen alle mitspielen, wird diese Aufzeichnung dann auch irgendwann einmal veröffentlicht. Du, danke vielmals für deine Zeit, Christoph. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist.
Ja, danke auch dir für die Einladung. Geredet haben wir ja schon länger drüber. Aber jetzt bin ich mal froh, dass es funktioniert hat. Wird sicher schon spaßig.
Ja, es ist ja in der heutigen Zeit auch nicht so einfach. Wir wollten ja eigentlich ein persönliches Interview führen, natürlich uns gegenüber sitzen, was dann nicht funktioniert hat. Wir alle kennen die Gründe, warum es momentan schwierig ist. Aber Zoom ist auch kein Problem. Das ist übrigens die Podcast-Folge, die zeitlich am frühesten aufgenommen wird, weil es ist jetzt eigentlich Frühstückszeit und Kaffeezeit. Wir zwei sitzen uns gegenüber. Man kann natürlich nur die Audio-File jetzt verwenden für das Podcast-Interview, weil wir sehen uns auch, Gott sei Dank. Danke vielmals. Wir sind wie die typischen Sportler. Sitzen wir da mit Baseball-Kapperl und einen leichten Bart. Ich bin ja besonders froh, dass du heute diese Zeit dir genommen hast, weil wir sind uns sehr ähnlich und wir haben ähnliche Lebenswege genommen und sind uns doch extrem unterschiedlich in vielen Bereichen immer. Ich muss dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin mit dem Christoph seit vielen Jahren privat auch sehr gut befreundet, obwohl da später auch vielleicht eine lustige Anekdote zu erzählen ist. Der Christoph Brandner ist der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt, weil er einer der besten und erfolgreichsten österreichischen Eishockeyspieler aller Zeiten ist. Er ist auch ins österreichische Jahrhundertteam gewählt worden, eine Riesenauszeichnung. Er war der erste Österreicher, der in der NHL ein Tor geschossen hat, in der National Hockey League, der weltbesten Eishockey-Liga, also ein Idol für Jung und Alt aus der Eishockey-Szene. Über das wollen wir ein bisschen reden, natürlich über seine Geschichte. Der Eishockey-Sport ist ein sehr interessanter Sport, ein extrem kompetitiver Sport, Mannschaftssport, und alle Eishockey-Spieler sind ja angeblich so raue Burschen. Und über das wollen wir ein bisschen reden, über Ziele, über Träume, wie sich das Leben so entwickelt hat, wie er sich selber sieht und vor allem jetzt in seiner Trainerposition, wie das Leben nach dem Sport weitergegangen ist. Es gibt so viele Fragen, die ich mit dir klären möchte und wo ich reden könnte. Platz für mehrere Podcast-Folgen. Aber fangen wir mit der ersten an. Christoph, stell dich einmal ganz kurz ein bisschen unserem Publikum vor. Wie hat alles begonnen? Woher kommst du und wie bist du zum Eishockey gekommen?
Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte auch, aber ich habe mit 5 Jahren in Kapfenberg angefangen, Eishockey zu spielen. War eigentlich zu Beginn gar nicht so happy drüber. Mein Vater hat mir da ein bisschen über die ersten Anfangsschwierigkeiten drüber helfen müssen. Und ja, dann ist mit einer Zeit ist ein bisschen besser gegangen und dann habe ich den Spaß dran gefunden. Und ja, bin dann in Kapfenberg groß geworden, habe dort meine ganze Jugendzeit verbracht, habe dort die Schule dort mit der Matura beendet und bin dann mit 19 oder 20 war es, glaube ich, eben nach Klagenfurt, meine erste Saison. Das war damals mein Verein, wo ich immer gern hin möchte. Oder Feldkirch war damals auch relativ groß. Und durch eine gute WM, da war damals der Chris Reynolds Trainer beim Jugendnationalteam und hat mich dann gefragt, ob ich nicht nach Klagenfurt kommen möchte. Habe dann meinen ersten Vertrag dort unterschrieben und ja, von dort weg ist eigentlich dann so meine Karriere richtig losgegangen. Ich war relativ ein Spätzünder. Bin dann mit 20, 21 erst so richtig auch ausgewachsen gewesen, habe dann ein bisschen Gewicht zugelegt, war bis dorthin eine relativ Bohnenstange, wenn man so schön sagt. Und damals im Eishockey hat das nicht so wirklich dem Bild entsprochen, das man von einem Eishockeyspieler gehabt hat. Aber wie gesagt, ja, habe dann ein, zwei gute Saisonen in Klagenfurt gehabt und bin dann bis 25 in Klagenfurt geblieben und habe dann mein erstes Auslandsengagement annehmen können. Das war in Krefeld damals. Habe dort eine dreijährige Spielzeit hinter mich gebracht, sind im letzten Jahr Meister geworden und Spieler des Jahres. Also es war sehr erfolgreich. Und habe währenddessen auch, bin ich auch gedraftet worden von NHL damals. Und ja, habe dann im ersten Jahr eigentlich abgesagt und habe gesagt, da mag ich noch nicht rüber, fühle ich mich nicht bereit dazu. Habe dann noch ein Jahr in Deutschland gespielt. Und ja, es war sehr erfolgreich. Und dann war es eigentlich für mich dann nur mehr so, dass ich gesagt habe, okay, in Europa habe ich jetzt viel erreicht. Jetzt möchte ich trotzdem einmal probieren wenigstens. Und bin dann eben 2003 rüber nach Minnesota und habe dort 35 Spiele absolviert, ja, und eine coole Zeit verbracht. War dann im Jahr darauf in Houston, bin im Farmteam gewesen, weil eben das Lockout-Jahr war auch. Und habe mir gedacht, wenn ich dort unten anfange, dann habe ich da eine gute Chance, wieder in die NHL raufzukommen. Ist dann aber von dort weg eigentlich körperlich und gesundheitlich ziemlich bergab gegangen, habe dann einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt, wo ich einseitig gelähmt runter war, das Bein. Und habe mich dann wieder zurückgekämpft in Schweden oder versucht zurückzukämpfen in Schweden, in Södertälje, das Jahr drauf. War aber dann eher mühsam. Wie gesagt, es war ein sehr hohes Niveau in Schweden und mit der Verletzung habe ich da nicht richtig Fuß fassen können. Das Jahr drauf war es dann ein bisschen besser, habe dann zwei Jahre noch in Hamburg verbracht und bin dann wieder zurück nach Klagenfurt, habe vier schöne Jahre da noch verbringen können und dann haben wir gemeinsam unsere Karriere da beendet. So, das war so der Weg sportlich. Nebenbei habe ich noch eine Familie mit zwei Kindern, bin verheiratet, glücklich und ja, das ist so die private Geschichte und bin jetzt als Trainer tätig beim KC schon seit eigentlich 2012.
So, das war jetzt wirklich ein Schnelldurchlauf über eine der spektakulärsten Sportkarrieren in der österreichischen Geschichte. Also das siehst einmal, das gibt ja schon ein kleines Bild. Du bist ein extrem bescheidener Mensch. Und ich möchte aber dich so einfach nicht aus der Geschichte jetzt lassen und über andere Themen reden, sondern das anders ein bisschen entwickeln und wieder zurückspulen in deine Jugendzeit. Wie du angefangen hast zu spielen. Du hast gesagt, diese Leidenschaft, die war nicht von Haus aus da, das hat irgendwie erst wachsen müssen. Ist das ein Thema, Leidenschaft? Weil wir sagen ja selber als Trainer, du musst mit deiner Leidenschaft dabei sein und du sollst der Leidenschaft leben. Wie entsteht Leidenschaft? Hast du dir über das einmal irgendwie Gedanken gemacht? Ist das etwas, was man haben muss für irgendwas? Wie kann sich das entwickeln?
Ich weiß gar nicht, ob das was Konstantes ist. Also für mich war es das eigentlich nie. Wie gesagt, wie ich angefangen habe, war das gar nicht so da. Das hat dann eher angefangen, ich gemerkt habe, da kann ich mich verbessern oder kann ich was erreichen oder da ist irgendwas drinnen für mich, wo ich mich weiterentwickeln kann. Das war es eigentlich so. Und das hat nicht immer geheißen, dass das für mich cool war und lässig. Also es waren sehr viele Phasen im Eishockey dabei, wo ich vielleicht sogar ein bisschen zu sehr von meiner Persönlichkeit weg habe handeln müssen. Ich war ein sehr, sehr, sehr sensibles Kind Und also Sensibilität war im Eishockey ja nicht wirklich, wirklich gefragt. Also das habe ich sehr oft wegdrücken müssen. Dann war Angst auch ein großer Faktor, oft einmal beim Spiel. Du weißt selber, wenn du in Partien reingehst und vor allem drüben in Amerika, kommen da schon ganz andere Gegner auf die zu, wo man dann ein bisschen mehr als Respekt hat oder auch eine gewisse Angst hat. Und man sieht das auch heutzutage oft, wenn ein junger Spieler vom nächsten Jahrgang, also in den nächsten Jahrgang gehen, ist Angst immer da. Und mit der umzugehen, ist, glaube ich, schon ein Ding, das man als Kleiner lernt und dann auch im höheren Alter irgendwie damit umgehen muss. Und
ja, also da muss ich jetzt gleich reingrätschen. Du hast ja da wirklich super Themen mir schon eine Auflage gegeben für eine ganze Reihe von Fragen. Vor allem im Profisport ist es so, dass über Angst zum Beispiel ganz wenig geredet wird. Zumindest nicht offen. Du hast gesagt, du warst eigentlich eher ein unsicherer Typ oder sensibler, ein sehr sensibles Kind in einem Sport, wo das nicht allzu groß geschrieben wurde, vor allem zu dieser Zeit. Wie bist du damals schon mit dem umgegangen? Ich meine, du wirst in dem Alter noch nicht das Bewusstsein gehabt haben, aber inwieweit, wer hat dir darüber geholfen? Warum bist du dabei geblieben, wenn das für dich eigentlich eher ein schwierigerer Start war?
Das ist eine gute Frage. Am Anfang habe ich es, glaube ich, einfach gelernt, wegzudrücken oder damit umzugehen. Es war halt einfach das Gefühl da und man hat sich irgendwie rational behandeln oder wegdenken wollen oder irgendwie auf die Seite gelegt. Aber man merkt dann ja späterhin, je älter man wird, das holt einen ja immer wieder ein bisschen ein. Und das war vielleicht nicht der richtige Zugang. Und eben ein Sportart, so wie Eishockey, da ist ja das eigentlich ein Tabuthema. Und jetzt da im Erwachsenenalter und wenn wir mit Kollegen, so, die damals gespielt haben, auch so ein bisschen diskutiert, hat das auch jeder gehabt und auch jeder hat irgendeinen Schiss von einem Spieler oder von einer Mannschaft oder was auch immer gehabt. Und man sieht es auch heute, dass junge Spieler, die halt körperlich noch nicht so entwickelt sind und dann in einem hohen Alter spielen müssen, das ist einfach schwierig und man kann damit total schwer umgehen, glaube ich. Man lernt es dann einfach und bei mir war es so, wo ich dann diesen Sprung über das drüber geschafft habe, wo ich selber gemerkt habe, für mich, ich bin dann relativ viel gewachsen und habe dann Gewicht zugenommen, wieder 100 Kilo gehabt habe und aufs Eis gegangen bin, war das natürlich eine andere Sache. Und dann hat man schon gemerkt, eigentlich haben ja andere genauso Schiss vor einem. Oder mein Spielort muss sich einfach nur ein bisschen ändern. Oder man entwickelt dann so einen Weg, wo man sagt, okay, mit dem kann man gut umgehen oder das kann man umgehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, aber ich denke, es wäre wichtig, wenn man vielleicht dieses Thema doch einmal hier und da öfters anspricht und den Jungs beziehungsweise dann auch bei älteren Spielern, wenn man da Hilfe sucht oder das angeht.
Was sind so genau, also ist es die, speziell bei dir im jungen Alter, war das eine Versagensangst oder war das der Druck, dass du irgendjemandem nicht gerecht wirst, die Angst davor, dass jemand enttäuscht ist von dir, oder war es eigentlich auch eine reine körperliche Angst vor irgendjemandem, dass du wegkriegst oder dass du da, was war das genau?
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Dinge. So wie du es jetzt gut beschrieben hast, das kann wechseln. Also natürlich diese Versorgungsangst und dieser Druck, den man sich selbst macht oder der vielleicht vom Umfeld kommt, das ist ja dann immer wieder unterschiedlich, ob es von zu Hause kommt, von den Eltern oder ob es vom Trainer kommt oder man sich selber den irgendwie macht, der ist sowieso allgegenwärtig. Man will ja Erfolg oder man will ja erfolgreich sein oder das Beste umsetzen. Das ist immer da und natürlich von außen auch, wenn man halt, so wie ich, relativ sensibel war und dann ist halt ein Spieler gekommen, der halt genau das Gegenteil ausgestellt hat und der gemerkt hat, oh, da hat einer schießt, der hat dann mit dem natürlich gespielt auch ein bisschen. Und eben gesagt, ich war körperlich immer relativ spät dran. Das heißt, für mich war das schon oft einmal ein Thema und über das habe ich mich halt immer wieder drüber trauen müssen und immer wieder durchgehen und immer wieder von Neuem mit dem umgehen. Und ja, da lernt man vielleicht damit umzugehen, aber es war auf keinen Fall immer so wie wir vorher von der Leidenschaft geredet haben, dass ich diese umsetzen habe können oder immer gehabt habe. Also das ist oft da gewesen oder meistens da gewesen, aber dann auch wieder durch die ganzen anderen Faktoren, die der Sport mitbringt, auch oft einmal weg gewesen. Weil du weißt selber, in späteren Jahren, wenn du dann Familie hast und so weiter, ist natürlich auch die Angst oder die Sache, da kriegst du einen Vertrag, wo kriegst du den Vertrag, wie passt das Ganze rein? Also es sind schon Dinge, die man, wo man sich auch immer wieder Gedanken und Sorgen macht und auch Verantwortung hat, dann nicht nur sich gegenüber, sondern auch anderen.
Es ist ja, also es ist das schön, dass du dieses Angstthema ansprichst, was sich ja wirklich wahrscheinlich bei jedem einzelnen Sportler in der einen oder anderen Form oder bei jedem Menschen in der einen oder anderen Form ja durchzieht. Und für mich die Frage ist ja, woher kommt das? Beziehungsweise, wie kann man damit umgehen lernen? Nächste Frage wäre dann für mich auch, ist das vielleicht ein Grund, warum viele wieder aufhören mit den Sachen, die ihnen eigentlich Spaß machen, weil andere Faktoren da reinspielen, dass sie Angst kriegen, Angst vor Versagen, Angst vor der Druck von außen, Angst, körperliche Angst vielleicht. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie wichtig ist ein Trainer eigentlich in dieser Phase oder ein Mentor oder das Umfeld, das man das nehmen kann, beziehungsweise nicht einmal nehmen kann, weil so wie das Leben sich entwickelt, wird man immer wieder mit Situationen auseinandergesetzt oder konfrontiert, die schwierig sind, die nicht voraussehbar sind, die einem Angst machen können. Aber umso wichtiger ist ja vor allem auch für junge Menschen schnell zu lernen, wie man mit dem umgeht. Das hast du ein paar Mal jetzt erwähnt. Hast du, wenn du zurückschaust, hast du bestimmte Techniken erlernt oder hat dir jemand dabei geholfen, mit diesen Gefühlen umzugehen?
Nein, in jungen Jahren war ich da ziemlich alleine auf weiter Flur. Ich habe es auch nicht wirklich nach außen gegeben, weil du weißt ja selber in der Gesellschaft, hast du das vorher auch erwähnt, ist ja das eigentlich ein Thema, was nicht angesprochen wird oder was Negatives ist. Somit war man eben vor 20 Jahren relativ alleine damit. Ich glaube, dass man jetzt schon ein bisschen mehr Bewusstsein hat dafür. Wobei es eben, wie gesagt, sportartspezifisch noch immer vielleicht ein Thema ist, wo man sagt, ja, da muss man einfach durch, weil ich das auch müssen oder was auch immer. Aber man erkennt schon bei einigen Spielern, dass das da ist, nicht bei allen. Für manche ist es vielleicht nicht so ein Thema, da geht es eher in einen anderen Bereich. Aber ja, das mit dem Umgehen als Trainer ist da sicher sehr wichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass der auf das, auch wenn man es anspricht, man merkt ja, wir haben ja auch ein paar Spieler in unserer Mannschaft, wo man erkennt am Eis, dass Angst ein Faktor ist. Und ebenso wie der Kirk und ich, wir haben ja einen Bezug dazu, weil er als Spielertyp auch so ähnlich war. Und wir wissen, wie das oft ist, wenn man als junger, unterentwickelter Spieler gegen halt ausgewachsene Männer spielt. Da ist das einfach ein Thema und da ist das auch okay. Und da sprechen wir das auch manchmal auch an. Aber du erkennst, dass ein Spieler darüber gar nicht reden will, ein Junge. Also da ist wirklich eine Verschlossenheit da und es ist total schwer für ihn, das auch zuzugeben. Dass er vielleicht Angst hat, wenn er in einen Zweikampf reingeht. Und dieses Nicht-Ansprechen oder einfach das vielleicht zuzugeben, das ist schon die erste große Hürde für die meisten, obwohl es für einen jeden da ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, als wenn die mit Sport viel zu tun haben, aber draußen auch immer wieder Situationen haben, wo das ein Thema ist, wo man sich vielleicht über gewisse Sachen, wie du gesagt hast, nicht drüber traut oder wo man einfach Angst hat vor, dass man sich blamiert oder was auch immer das ist. Und das hängt natürlich sehr, sehr, sehr oft von Dingen weg, halt, die einem oder was einem vom Wesen her selbst entspricht. Und da kommen immer wieder diese kleinen Stimmen von hinten rein, die dann halt sagen, nein, das nicht. Oder wo halt so ein gewisser Schutzfaktor da ist. Und ja, dann macht man entweder, zieht man sich zurück oder, so wie ich manchmal gemacht habe, einfach durch. Und wenn man dann ein paar Mal einfach erkennt, da passiert nichts, dann ist es einfach ein Lernprozess, wenn man sich die Situationen immer wieder aussetzt. Aber diese Hürde halt drüber zu gehen, das ist, glaube ich, ganz was Schwieriges. Und das kann man auch nicht verallgemeinern. Da hat einer mehr Zugang dazu, dass er sagt, okay, da bin ich jetzt durch und aus und die Angst ist da und fertig. Oder manche haben halt da eher eine größere Hemmschwelle da drüber zu gehen.
Ist das passt ja genau in den Spruch, der ja sehr in der Selbstentwicklung auch sehr propagiert wird. Face your fears. Weil hinter der Angst ist deine größte Entwicklung. Das ist so leicht gesagt, so wie du gesagt hast, aber auch sehr viel Wahrheit dahinter. mein persönlicher Zugang war zu dem, ich habe das einmal nicht geschafft, ich habe hin und wieder die Hosen voll gehabt und habe mich dann vor allem geärgert, wenn ich gesagt habe, ach, das hätte ich ganz anders machen können, weil wenn es dann einmal, ich habe da zwei Zugänge gehabt zu dem. Erstens, entweder Vollgas das forcieren, wovor du Angst hast, weil du merkst, wenn du, ich habe in einem anderen Interview einmal als ein Beispiel genannt, wenn mit einem, zum Beispiel mit einem extrem starken, körperlich starken, grimmigen Typen in die Ecken fährst, nehmen wir eine Person, die aus unserer Zeit noch sehr bekannt ist, der Maxi Klenker, oder jetzt dann zum Schluss dann mit dem Matthias Tratnik, der halt auch sehr kräftig und dynamisch war und gerne in Kontakt gehabt hat zum Beispiel, und du fährst in die Ecke und hast Angst, und gehst nicht und tust schon vorher nachdenken, wo du wehtun könntest oder wie du am besten wieder rauskommst, um mit der Scheibe zum Beispiel rauszukommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ja Masse mal Geschwindigkeit zum Beispiel den kürzeren ziehst und dir dabei wehtust. So, die Erfahrung aus dem wäre, boah, das hätte ich mal sparen können, jetzt habe ich wehkriegt, das habe ich eh gewusst schon vorher. Wenn du aber 100% da reingehst und mit dem Willen hineingehst, das wäre jetzt gewinnen zum Beispiel, dann kannst du es auch verlieren, aber dadurch, dass du auch schon diese Spannung und diese Einstellung hast, selbst wenn du verlierst und am Hintern landest, merkst du, was so schlimm war das gar nicht. Eigentlich. Und im besten Fall hast du es sogar geschafft und bist du als Erster wieder rausgekommen. Und dann ist natürlich unglaublich die Erkenntnis, du halt einmal, der andere kocht auch noch mit Wasser. Und so kannst du dich, so wie du das gesagt hast, du hast dich langsam hintrainiert eigentlich, indem du deine Ängste konfrontiert hast, in gewissen Situationen. Hast du dem gegenüber jetzt ein anderes Bewusstsein oder hast du es damals schon als Spieler gehabt, ich muss über mein Schweinehund drüber, ich muss da über diesen Berg drüber, weil dann wird es leichter?
Nein, das habe ich nicht so gehabt. Aber ich bin auch in so eine ähnliche Situation gekommen wie du. Das war damals in Villach gegen Gordonelli. Von dem habe ich ein paar Mal gehabt, weil es halt so ein Goon von drüben war und ich war damals, weiß ich nicht, 22. Und habe auch gemerkt, wenn ich mit dem ins Eck gehe, so wie du das hast, eigentlich hat der ja Schiss von mir, wo ich zuerst immer die Bammel gehabt habe, weil ich gemerkt habe, er wartet, bis ich als erstes drinnen bin und so weiter. Und durch die Erfahrung war das dann bei mir auch so gemacht. Ah, okay, da hat sogar der, wenn ich es jetzt nicht Schiss benenne, aber zumindest Respekt gehabt von mir. Und das sind dann die Erfahrungen, ja, da hast du schon recht. Aber ich glaube, dass man sehr oft an dem hängt, was man früher halt einmal die Erfahrung gemacht hat oder was halt so von klein auf dieser Grund noch war und diese Erfahrungen, die man macht, und die kommen da immer wieder zum Tragen. Man hat vielleicht einmal die Erfahrung gemacht, wie du sagst, man geht ins Eck und man kommt als Verlierer raus oder was auch immer, und die kommt dann immer wieder ins Gedächtnis, und das ist für mich auch die meistens, was Angst auslöst. Und immer wieder das aus der Vergangenheit dann halt wieder hochzuholen, das ist dann, glaube ich, die Hürde, wo man dann drüber muss, weil man nicht erkennt, okay, das ist jetzt eine neue Situation, es sind vielleicht andere Voraussetzungen und jetzt probiere ich es trotzdem nochmal. Und da muss man gar nicht zwingend, glaube ich, mit dem Mindset einigen, da passiert jetzt genau das, was ich will oder das, was für mich gut ist, sondern einfach versucht, und ich bin auch kein Psychologe, aber das war das für mich, zu erkennen, dass man sagt, okay, das Gefühl, was da jetzt kommt oder die in der Situation, das ist was Altes, was ich einmal erfahren habe, aber das hat jetzt mit dem, so wie es jetzt ist, nichts zu tun, weil jetzt habe ich 100 Kilo und fahre in die Ecken mit dem und davor habe ich halt 75 gehabt und bin mit einem anderen ins Eck gefahren, aber das Gefühl ist dasselbe, was man da in die Situation mitträgt. Und das muss man sich, glaube ich, dann immer wieder ein bisschen vor Augen führen, dass man sich selber ja weiterentwickelt und die Voraussetzungen nicht immer dieselben sind, wie sie vielleicht vor 2 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren waren.
Hat alles etwas mit Bewusstsein zu tun. Das ist jetzt glücklich der das irgendwie allein schafft, aber das wäre natürlich viel leichter, wenn du dementsprechend die Hilfe kriegst, auch vor allem in jungen Jahren. Und deshalb bin ich auf diesem Thema so, weil wir haben uns ja selber stundenlang schon über diese Dinge unterhalten. Wir haben gemeinsam für alle, die natürlich unsere Geschichte nicht, die jetzt zuhören, unsere Geschichte nicht hundertprozentig verfolgt haben oder gegoogelt haben im Vorfeld, wir haben jetzt ein paar Namen genannt aus unserer Eishockey-Karriere, Gegenspieler, mit denen wir teilweise halt Probleme gehabt haben, als Gegenspieler zum Beispiel, oder die halt für uns prägend waren. Und wir waren gemeinsam in der Nachwuchsentwicklung tätig bei einem Profiverein, beim KAC. Wir haben gemeinsam versucht, ein Nachwuchsprogramm aufzubauen, anhand unserer Erfahrungen, unserer Karriere. Und da sind natürlich die Geschichte und die Denkweisen und die Eigenarten, die wir gehabt haben, extrem wichtig, um eben der nächsten und übernächsten Generation an jungen Leuten ein paar Dinge zu ermöglichen, mit denen wir gekämpft haben vielleicht. Oder einfach zu sagen, weißt du was, eigentlich fehlt das wirklich. Und deshalb bleibe ich so auf diesem Thema, weil wir beide im Coaching und Mentoring jetzt auch tätig sind und das natürlich prägende Geschichten aus der Vergangenheit waren, die uns unsere ganze Karriere begleitet haben, uns als Menschen geprägt haben, aber uns auch gelehrt haben, wie wir Techniken, wie wir jetzt mit Situationen, mit Gefühlen umgehen können, die wir schon einmal in der Vergangenheit erlebt haben und jetzt halt bessere Mittel und Wege haben, mit dem umzugehen. Und insofern ist es gerade wirklich so wichtig und das wird mir immer wichtiger, dass gerade Leute wie du ihre Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben, weil das so ein Impact aus dem passieren kann und wirklich prägend sein kann. Und wenn du Leute siehst, die erfolgreich geworden sind, wenn sie irgendwelche Preise entgegennehmen, bei wem bedanken sie sich oft? Ja, bei ihrer Frau, bei ihren Eltern, bei ihrer Familie. Aber dann kommt aber schon die Person, die dich durch schwere Zeiten geführt hat, begleitet hat. Der Trainer, der Coach, bei Sportlern immer, bei Boxern vor allem extrem. Da muss eine extrem enge Bindung anscheinend sein. Hat es diese Person bei dir in deiner Vergangenheit auch gegeben, in deiner Jugend, die dein Ruhepol war, dein Mentor war, dein väterlicher Freund vielleicht, was auch immer?
Ja, also in der Jugendzeit eher weniger. Da habe ich zwar ein paar gute Coaches gehabt, den einen oder anderen auch, der so eben so eine väterliche Rolle auch ein bisschen eingenommen hat. Die waren schon sehr wichtig für mich damals. Das Eigentliche aber dann war, ich habe mir fast ein bisschen zu spät. Ich habe schon immer versucht, mental zu arbeiten, habe alles Mögliche ausprobiert, irgendwie so diese Nische zu finden, wo ich merke, ah ja, da fühle ich mich wohl, das ist genau die richtige Methode. Angefangen über autogenes Training, NLP und so weiter, habe ich alles versucht, irgendwie auch für mich als Sportler zu nutzen und mein mentalen Level zu heben. Bin dann aber erst relativ spät mit 30 zu einem sehr guten Mentor, mit dem bin ich auch jetzt noch sehr gut befreundet in Kontakt, eben mit Dieter Graf. Und der hat mich vor allem über die Schlusszeit meiner Karriere sehr super drüber gebracht und dem bin ich halt sehr dankbar. Auch die Zeit dann auch, die war nicht so leicht für mich nach der Karriere, war auch immer ein sehr wichtiger Faktor für mich und eben, wie gesagt, immer da. Und ja, neben der Familie ist der natürlich so immer ein Mensch gewesen, der mir zur Seite gestanden hat und dem ich dafür sehr dankbar bin, ja.
Was ist die Funktion eines Mentors?
Die Funktion eines Mentors ist ja, also wenn man das so hernimmt, das Wort Mentor kommt ja, glaube ich, aus der Mythologie. Das war, glaube ich, der Freund von Odysseus, wenn man nicht alles täuscht, der auf seinen Sohn aufgepasst hat. Also das, für mich ist das so wie ein Begleiter, ein guter Freund und Begleiter, der dich in deinen Lebensphasen unterstützt und weiterhilft.
Und hast du das, ist das etwas, was du vermisst hast in deiner, teilweise in deiner Karriere? Hast du dich da hin und wieder auch allein gelassen gefühlt? Weil das ist ja auch etwas, was ich in einigen Gesprächen, vor allem auch mit Jugendlichen, schon oft gehört habe. Und was ich selber auch, wenn ich an meine Karriere zurückdenke, an gewisse Phasen, wenn ich ganz in mich gehe, was dann immer wieder mal hochkommt, obwohl ich eigentlich ein sehr gutes Umfeld gehabt habe, habe ich trotzdem auch immer wieder das Gefühl gehabt, allein zu sein. Wie war das bei dir? Wo war dieser Knackpunkt? Weil du hast, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Dinge geredet, die jetzt auch Probleme bereitet haben, die an jungen Menschen auch belasten, über Ängste. Einfach nur, weil das einfach ein reales Thema ist für sehr viele, zu einem Problem werden kann oder zu einer großen Stärke, wenn man früh genug lernt, mit dem umzugehen, weil es ist ja nicht gesagt, dass man jedes Problem abnehmen muss. Im Gegenteil, man muss einfach nur wissen, wie man mit diesen Dingen umgeht, um schneller wieder aus Löchern herauszukommen. Wo war dieser Knackpunkt für dich? wo du gemerkt hast, wo deine Stärken sind und wo die Nadel, weißt du, übergekippt ist von ich bin ängstlich, ich bin unsicher zu ich bin leidenschaftlich, ich bin wer, ich habe da Erfolg, ich habe Ausstrahlung. Wann war das? Gibt es diesen Moment überhaupt für dich, diesen Aha-Moment?
Nein, den hat es nicht gegeben. Ich glaube, nach wie vor ist es immer wieder ein ständiger Prozess, mit diesen Sachen umzugehen. Sie kommen auch immer wieder in andere Situationen. Also es sind schon Themen, die man wahrscheinlich als Mensch oder eben aus seiner Erziehung und aus seiner Kindheit mitnimmt und die halt einfach da sind. Ich glaube, ich war immer schon ein Grübler, das kannst du bestätigen als Spieler. Also die Sichtweise auf das, was nach dem Spiel gut war, war eher so, dass ich gesagt habe, das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Was zum einen ja immer gut war, weil ich mich dadurch immer wieder neu orientiert habe und gesagt, okay, das sind meine Schwächen, da muss ich noch arbeiten. Ich habe sehr viel mit diesem Unterschied gearbeitet. Ich habe mir immer wieder die Besten ausgesucht und so hergenommen und gesagt, okay, was macht der anders als ich? Und was fehlt da mir noch? Und das war immer so meine innere Motivation, die ich dadurch gekriegt habe, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich hinkommen. Das war für große Phasen eine sehr gute Eigenschaft und glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, der mich ausgemacht hat, was auch meine Karriere dann ausgemacht hat. Das habe ich aber dann auch natürlich vielleicht so weit getrieben, dass aus meiner Gesundheit dann nicht mehr so zuträglich war. Ich glaube, das ist ein Bandscheibenvorfall, einfach ein Punkt war mit 30, 32, wo ich das ausgereizt habe, dieses ständige Verbessern und immer wieder weiter und weiter und weiter und keine Ruhephasen finden. Da hat dann wahrscheinlich der Körper mal gesagt, so, und jetzt wirst du mal hinsetzen und schaust du mal, was so Sache ist. Und selbst dort habe ich es noch nicht ganz kapiert gehabt. Eben habe ich noch 7 Jahre weitergespielt. Und die Jahre waren halt dann geprägt von so kleinen Sachen oder größeren Sachen, wo halt immer wieder diese hohe Phasen gekriegt hast und eigentlich schauen hättest müssen, wie gehst du das Ganze an? Und da ist halt schon wichtig, wenn man früh genug das erkennt und sich da vielleicht jemanden holt, der einem das ein bisschen aufzeigt, aufschlüsselt, dass man sich selber kennenlernt. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen dann das, was man lernen muss, ob einem gewissen Alter, wie man selber tickt, was für Systeme oder was für Glaubenssätze für einen noch hilfreich sind im weiteren Leben und von was für welche sind wir eigentlich trennen muss und lösen muss. Und dieses Bewusstsein, du jetzt zuvor gesagt hast, an dem bin ich heute noch dran, das irgendwie aufzuschlüsseln. Und das ist, glaube ich, ein ständiger Prozess. Also da kommt man so, es kommt nicht der Tag, wo man dann sagt, so, und jetzt habe ich alles aufgeschlüsselt.
Wenn du zurückdenkst an diese Zeit, würdest du gewisse Dinge jetzt anders angehen?
Die Frage habe ich schon einmal vor 2, 3 Wochen einmal beantworten müssen. Ich glaube nicht, weil wenn ich jetzt zurückschaue, war ja alles für irgendwas gut. Und man kann natürlich sagen, ja, das hätte ich anders gemacht, damit es besser wird, oder das hätte ich anders gemacht, damit ich diese Krise nicht habe, oder was auch immer. Aber so wie wir jetzt da sitzen, haben wir uns genau die Sachen zu dem gemacht, was wir eigentlich sind. Und ob das jetzt immer gut oder negativ war, ich glaube, man erkennt ja erst später, so wie für mich diese Krisen. Ich hätte es nie so gesehen, dass das was ist, wo einfach mein Denken wahrscheinlich daran schuld war oder mein Muster, dieses Übertriebene immer wieder weiter, dass das was ist, was einen prägt oder was einen dann irgendwie nicht mehr weiterbringt. Und das zu erkennen, ich glaube, da braucht man einfach diese Krisen. Und auch wenn ich in einer gewesen bin, das immer als sehr zart empfunden habe, glaube ich schon, dass es irgendeinen Sinn gehabt hat. Und bei der habe ich es halt schon gesehen, dass es das ist, dass man eben selber auf Dinge draufkommt, deren einfach über eine gewisse Zeit geholfen haben, aber jetzt nicht mehr, jetzt eigentlich das Gegenteil erzeugt und an dem muss man halt dann weiterarbeiten.
Also da interessieren mich gleich 2 Aspekte davon, wenn du sagst, das ist eine Entwicklung, es ändert sich. Natürlich ist jetzt hinten noch, ist leicht irgendwas zu analysieren, das hätte ich so machen können, du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Aber du kannst natürlich jetzt willentlich dazu lernen und sagen, wenn das nächste Mal dir etwas zurechtlegen, was du ausprobieren kannst, wenn das nächste Mal so eine Situation kommt, dass du dann vorbereitet bist und dann willentlich dann etwas herbeiführst, wo du dich in einen Zustand versetzen kannst, wo du halt leichter aus einer Krise rauskommst. Und Krise ist natürlich das Thema, das jetzt auf der ganzen Welt allgegenwärtig ist. Und ich persönlich sehe diese Krise oder Krisen an sich eigentlich wirklich als große Chance. Und zwar aus mehreren Gründen. Da wollte ich wissen, wie du zu dem stehst. Erstens einmal so, ich kann an der Situation überhaupt nichts ändern. Es ist jetzt von außen so, wie es ist. Aber ich kann mir dazu entscheiden, wie ich mit dem Ganzen umgehe. Ob ich diese negative Energie in mich aufnehme oder ich sage, okay, gehen wir, es ist wieder mal schwer, Arbeitsstiefel anziehen und weitermachen. Es bleibt mir nichts übrig, außer weiterzugehen. Und das ist etwas, was ich eben aus dieser Sportkarriere auch mitgenommen habe. Weil sobald du stehen bleibst, sobald du mit irgendwas zufrieden bist und glaubst sicher zu sein, passiert irgendwas und du wirst von allen anderen irgendwie überholt und bist dann eben zweiter Sieger. Also eigentlich als Überlebensinstinkt immer schon. Wie komme ich die Taktik? Wie komme ich aus der Krise raus? Und das ist gerade jetzt wieder in Zeiten, wo wirklich rundherum Dinge passiert sind, die wir nicht beeinflussen können, wo wirklich existenzielle Schwierigkeiten zukommen. Natürlich habe ich eine jahrelange Übung, mit Krisen umzugehen und mit Druck umzugehen. Kommt für mich persönlich sehr gelegen, weil ich weiß, okay, ja, passt, Krisenmodus, let's go. Ich kann irgendwie wegschieben, den Druck, die Angst. Das nimmt nicht überhand, es ist aber trotzdem da. Glaubst du, dass das dir auch sehr geholfen hat, die Art und Weise, wie du mit Krisen umgegangen bist, beziehungsweise noch genauer gefragt, wie bist du wirklich mit deinen Krisen dann umgegangen? Was hast du genau gemacht? Hat es da ein Rezept gegeben? Gibt es jetzt den Modus, Brandner, Christoph ist in der Krise, jetzt kommt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3?
Das ist ganz lustig, dass du das ansprichst. Also prinzipiell ist einmal eine Krise für mich was, wo man sagen muss, und das ist auch, finde ich, jetzt so, einmal sich vielleicht die Zeit nehmen und sagen, warum ist das da und was will man das sagen? Ebenso wie ich es vorher mit der Verletzung auch gesagt habe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den man nicht auslassen darf, den man sich gleich wieder in was Neues stürzt. Weil, dass das da ist, es hat seinen Sinn und vielleicht einmal kurz hinschauen, warum der da ist. Vielleicht hält es mich von was ab, vielleicht zwingt es mich zu irgendwas, vielleicht habe ich meinen Job verloren, vielleicht habe ich, was auch immer das ist, oder ich habe eine Verletzung oder bin krank. Diesen Blickwinkel einmal einzunehmen, warum ist das da? Und da muss ich nicht einmal gleich drauf kommen, weil das eh schwierig ist mit unserem normalen Denken. Aber vielleicht einfach mal das Bewusstsein schaffen. Und dann ist es natürlich, so wie du gesagt hast, diese Krisentauglichkeit als Sportler, die ist wirklich ein Riesenplus. Das ist auch das, was ich glaube, was die jungen Spieler noch nicht erkennen, dass sie das, wenn sie das einmal in ein weiteres Leben mitnehmen, da einen riesen Vorteil beziehungsweise ganz einen anderen Zugang zu diese Dinge haben. Das hast du ja schon ein bisschen beschrieben. Und für mich war es, wenn ich so zurück überlege, glaube ich, ist es sogar ein Muster gewesen von mir, mich immer in diesen Krisenmodus zu versetzen, weil das, so wie du sagst, eine gewisse Motivation auslöst oder einen inneren Drive. Ich glaube, dass das eben auch ein Grund war, was bei mir dann eben zu viel war, weil ich mich ständig in diesen Modus versetzt habe und da schwer ausnehmen habe können. Aber für mich war dieses Vergleichen mit anderen oder diesen Unterschied zu erkennen, war immer das, wo ich sage, ich bin nach hinten nach. Also das war so eine Art kleine Krise und jetzt muss ich schauen, jetzt muss ich das und das und das machen. Das hat mich aber dann eben, so wie du sagst, unglaublich direkt handeln lassen. Das heißt, ich habe gewusst, das muss ich machen, da wird es kein Herumeiern geben, vielleicht sollte ich, ich weiß nicht, und zurecht. Also das hat dieser Krisenmodus auf alle Fälle ein Plus gehabt. Und du hast ständig immer wieder diesen inneren Drive gehabt, es geht weiter. Natürlich hast du wieder ein bisschen einen Rückschlag gehabt, vielleicht einmal. Aber es war trotzdem immer wieder da und durch dieses ständige in diesem Modus versetzen hat man einfach diese innere Motivation gehabt. Oder bei mir war das halt so. Und deswegen waren diese Krisen, also krisentauglich, sagen wir auf alle Fälle, ja. Das würde ich schon auch sagen.
Also Krise macht einmal sicher nie Spaß, gell? Das werde ich, ja, das werde ich nie behaupten. Aber es ist wirklich so, und das fühle ich wirklich so. Und jetzt habe ich auch das Bewusstsein, dass das eine absolute Stärke geworden ist. Sagt, okay, wenn es richtig schwierig wird, ich suche schon, so wie du sagst, ich suche diesen Krisenmodus, diese Krise eigentlich permanent, weil das ist, wo du auf den Zehenspitzen bist, wo du bereit bist, du sagst, hey, fuck it, let's go. Es gibt entweder flüchten, entweder handeln oder untergehen. So, mhm, in dieser Richtung. Und untergehen ist kein Thema. Verlieren unter Anführungszeichen ist kein Thema. Und wenn ich untergehe, dann mit einem richtigen Kampf, so in dieser Art von Einstellung. Und die Erfahrung zeigt, meine Erfahrung für mich hat gezeigt, wenn ich in dieser Art und Weise handle, dann komme ich Schritt für Schritt wieder aus dem raus und es ist dann alles nicht so schlimm. Das Schlimmste wäre, nichts zu machen und Angst vor der eigenen Courage zu haben. Und da ist für mich immer so diese Einstellung kommen, hey, ich nehme meine Dinge selber in die Hand. Wenn irgendwas zu entscheiden ist, dann mache ich selber, weil lieber versage selber, als ich habe Angst vor irgendwas und müsste mir dann später in den Spiegel schauen. Das war ein Grund, warum ich so entscheidende Situationen jetzt noch immer suche in verschiedenen Lebensbereichen, aber wo ich ein unglaubliches Selbstvertrauen entwickelt habe, ich kann das. Es passiert nichts. Und wenn es nicht funktioniert, fällt in China auch kein Radl um. So dieses, man projiziert ja also Dinge als viel entscheidender oft, als sie dann in der Realität sind. Und da kommt dann irgendwie so eine Sicherheit. Oder bei mir ist es gekommen, du, egal was für eine Krise kommt, das Leben geht weiter und geh mal, ich bin vorbereitet. Let's go. Macht Spaß. Ja, ich mache das zu einem Spaß. Mhm. Weißt du, ich werde besser dadurch. Das rede ich mir teilweise ein, aber es ist dann wirklich so, wenn die Krise da ist, sage ich, okay, scheiße, jetzt ist die Krise da oder jetzt ist das passiert, aber okay, habe ich gewusst, dass es kommt. Passt, let's go. Also, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Ja, es ist so ähnlich, wie du sagst. Ich glaube nicht, dass man es unbedingt jetzt allein machen muss. Das glaube ich nicht. Also ich habe da immer meine Leute gehabt, die ich gesucht habe, wo ich gewusst habe, okay, die können mir jetzt weiterhelfen. Also ich bin da jetzt nicht so, dass man da selber immer alles allein schaffen muss. Ich glaube, das ist auch total schwierig und da macht man sich selber schwer. Aber dieses Ein- und Ausschalten von dem Krisenmodus und dass der eigentlich den Schrecken verliert, wenn du denn ein paar Mal durchlaufen bist, da hast du sicher recht. Das ist eben genau das, was ich gemeint habe. Du kriegst da irgendwie so, ja, es ist halt so und weiter geht's.
Wenn jetzt habe ich viel zu viel selber geredet eigentlich aber das ist ein super interessantes Thema und mich interessiert vor allem, wie andere so extrem erfolgreiche Menschen wie du mit diesen Sachen gedanklich auch umgehen. Und das ist ja auch etwas, was das Publikum oder die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessiert. Weil jeder sucht jetzt händeringend, mich eingeschlossen, nach einer gewissen Inspiration, nach einer Anleitung, wie man aus diesen Sachen herauskommt, die einen belasten. Und da ist natürlich das Beispiel von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die ihre Erfahrungen teilen und schon viel vorweisen können, auch an öffentlichen Erfolg, extrem inspirierend und wichtig auch. Ah, aber wenn der Christoph Brandner mit dem gekämpft hat, dann brauche ich mich nicht schlecht fühlen dafür. Wenn der Christoph Brandner so und so rauskommen ist, dann könnte das ja bei mir auch funktionieren. Und da möchte ich ein bisschen also bin ich da sehr dankbar, dass du von diesen Sachen erzählst und so offen redest. Und da möchte ich ein bisschen zum nächsten Thema. Du hast gesagt, es hat diese entscheidenden Momente, diese definierenden Momente für dich in deiner Jugend gar nicht so geben, wo du in deine Kraft kommen bist und gesagt hast, und trotzdem hast du so Eigenschaften gehabt mit der Grüblerei und mit dem Ansatz, ah, das war jetzt nicht gut genug und das kann besser gehen, dass du ja doch herausragende Leistungen gebracht hast. Was für Identität hast du damals gehabt? Wie hast du dich selber gesehen? Wie hast du dich definiert? Wo hast du dein Selbstvertrauen dann auch rausbekommen?
Mein Selbstvertrauen habe ich meistens rausbekommen aus dem, dass ich gemerkt habe, es geht was weiter. Dadurch, wie vorher beschrieben, ich habe meistens mit dem Besten aus der Mannschaft oder einem Besseren aus irgendwo anders verglichen. Und durch dieses Vergleichen und den Unterschied, wo ich gesehen habe, ah, das spürt man noch, habe ich an dem gearbeitet. Und deswegen finde ich es auch immer oft so lustig, oder es ist mir halt bewusst dann die letzten Jahre, weil man so oft von Erfolg und von Zielen redet und so weiter. Ich habe das eigentlich nie gehabt. Ich habe nie Ziele gehabt. Für mich war nie ein Ziel, dass ich in Deutschland spiele. Also ich war nie ein Ziel, dass ich in eine NHL spiele. Weil das immer so war, Erfolg ist für mich was Kurzfristiges. Ich kann es einmal schaffen, bin ich mal dort erfolgreich, dann fange ich wieder von vorne an. Bin ich wieder mal dort erfolgreich, dann fange ich von vorne an. Das sind immer so kleine Bausteine. Für mich war das immer eigentlich so, dass ich durch diese innere Motivation, die ich gehabt habe, und um diesen Unterschied wettzumachen, habe ich immer diesen Drive gehabt. Und ich bin nie in die Halle und habe gesagt, so, und das muss so und so passieren und das muss so und so. Also ich habe immer versucht, jeden Tag irgendwie was zu machen, was mich besser macht. Und da bin ich natürlich ein paar Irrwege auch gegangen, habe mal das probiert, habe ich gesagt, okay, das hilft mir nichts. Dann bin ich wieder mal dorthin. Aber im Endeffekt war das alles für mich so ein Weg, den ich nie von äußeren Zielen abhängig gemacht habe. Das war ganz spannend, weil man oft so hört, ja, das Ziel ist von einem jungen Spieler zum Beispiel, dass er in die Erste kommt. Ja, so, er kommt in die Erste und was passiert dann? Viele sind dann, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und du merkst ganz genau, dass er dann steht und einfach nur mehr so weitermacht wie vorher. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und für mich war das auch im Privatleben oder wurscht, wo man das anwendet. Es war immer, wo kann ich mich verbessern, wo kann ich den Unterschied wegmachen, wie machen es die Besten. Und durch dieses ständige Schauen habe ich eigentlich immer Wege gefunden und habe jeden Tag das gemacht, was zum Tun war. Und das habe ich direkt gemacht und ohne viel Umschweife. Und deswegen war ich eigentlich nie so ein Typ, der nach Erfolge oder Ziele gesucht hat. Es ist halt einfach passiert. Durch das, dass ich jeden Tag gearbeitet habe und überall geschaut habe, wo kann ich noch meine Nische finden, was unterscheidet mich auch vom anderen. Weil oft ist es ja so, es gibt ja tausende Spieler drüben, die gleich groß sind, gleich schwer sind und wahrscheinlich die gleichen Eigenschaften haben wie ich. Deswegen heißt es, ich muss irgendwie was finden, eine Nische finden für mich selber, wo ich mich von denen unterscheide. Und das ist das, was ich versuche, den Jungs drinnen ein bisschen mitzugeben, dass man es nicht immer abhängig machen muss von die Motivation selber. Ist ein Platz frei in der Ersten? Ja, dann habe ich Motivation und dann erreiche ich vielleicht mein Ziel. Und wenn keiner frei ist oder wenn halt die Situation schlecht ist, ja, dann habe ich keine. Also dieser äußere Faktor Ziel und Erfolg, der war für mich nie so entscheidend. Ich habe das eigentlich innerlich gehabt. Und durch das, glaube ich, habe ich einfach was aufgebaut, auch für mich selber, auch wenn ich es jetzt so bewusst gar nicht mitgekriegt habe, das habe ich erst die Jahre danach so verstanden, dass durch diese ständige innere Motivation, die man eben so einerseits durch Krisen erzeugt, andererseits durch diesen Unterschied, habe ich einen Weg gefunden, das in alle Bereiche des Lebens irgendwie einzubauen und ja, es funktioniert. Ich habe es natürlich dann in gewissem Maße übertrieben, was das anbelangt, aber den Mittelweg, den versuche ich jetzt zu finden und ich glaube, das passt dabei ganz gut so. Und deswegen finde ich auch das so wichtig, dass man das in sein Leben als Lebensstil einbaut und nicht nur sich immer von Erfolg oder Ziel zu Ziel handelt.
Also du hast jetzt, ich hab jetzt innerlich wirklich gelacht und gelächelt, weil du hast ein paar Sachen gesagt, du hast mir so aus dem Herzen gesprochen. Wir haben von den gleichen Dingen, also die ich gedacht habe und die ich auch so öffentlich ausspreche in meinen Vorträgen oder Coachings oder so, oder versuche weiterzugeben, nur mit anderen Worten hast du dich jetzt ausgedrückt. Ich sage immer, Ziele sind extrem wichtig, insofern, weil sie eine Richtung geben. Sie geben eine Klarheit, in diese Richtung muss ich jetzt wandern. Aber das, was du gesagt hast, das ist das Entscheidende. Du sagst, du machst das, was du machst, einfach so gut, wie es möglich ist und versuchst da immer, immer, immer besser zu werden. Ja, dann brauchst du natürlich kein Ziel, weil was wird passieren? Du bist nicht erfolgreich, wenn du das Ziel erreichst. Du bist erfolgreich, wenn du in dem, was du tust, was du gern tust, besser wirst und besser wirst und besser wirst, indem du halt versuchst, jeden Tag irgendwas zu finden, wo du, an dem du arbeiten kannst, deine Nische zu finden, schauen, wie es die Besten machen, was könnte irgendwo verbessern und was wird dabei dann zwangsläufig herauskommen, irgendwann einmal, auch ein von außen adäquat belohnter Erfolg, ob das jetzt ein Pokal ist oder ob das Geld ist oder was auch immer, ob das jetzt künstliche Werte sind, ob das innere Befriedigung ist, was auch immer das ist, wie man halt Erfolg definiert. Genau das ist es, was du gesagt hast, was dich angetrieben hat, und genau das ist es, was mich auch immer angetrieben hat und wo ich so überzeugt bin davon. Erfolg ist das, was passiert, wenn du das, was du machst, mit ganzem Herzen versuchst, jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Einfach aus dem Inneren, nicht für jemanden anderen, nicht für Papa, nicht für Mama, nicht für einen Trainer, auch für die, weil du ihnen jetzt insofern, dass du sagst, du freust dich, wenn sie sich freuen, aber eigentlich machst du es für dich, weil das dein eigener Anspruch ist und auf einmal bist erfolgreich. Ich freue mich so, dass du in dieser Richtung...
War nicht ausgemacht.
Nein, überhaupt nicht. Vor allem, wir sind ja wirklich... Wer uns kennt, würde ich sagen, wir sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Münze, vielleicht kann man das sagen. Obwohl wir natürlich, ja, also körperlich wird man uns schwer auf der Straße verwechseln.
Der Muckenstrunz und Bammschabel.
Genau, aber offensichtlich ist es dann doch die Einstellung und die Denkweise, wo man ein Bewusstsein jetzt hinten nach entwickelt hat, was macht denn eigentlich jetzt den Unterschied aus? Warum sind manche Leute so erfolgreich? Und das zieht sich ja nicht nur durch den Sport. Das ist das, was du auch erwähnt hast. Das wendest du jetzt in allen Lebensbereichen, diese Art von Mindset oder Einstellung, ist nicht immer hundertprozentig erfolgreich und du versuchst diesen Weg zu finden. Aber das ist das, was grundsätzlich ein Blueprint ist, wie man weiterkommen kann.
Ja, schau, man kann es auf viele Bereiche, also das eine war jetzt der Sport oder Beruf, ist ja wurscht, wo man es herzieht. Man kann es aber genauso diesen Mindset in die Familie einbringen. Wie bin ich ein guter Familienvater? Was kann ich da noch irgendwie adaptieren oder verbessern? Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man weiß, man kämpft mit dieselben Themen oder man kämpft mit Angst oder was auch immer, es sind ja so viele Bereiche des Lebens, wo die einen manchmal ein bisschen Troubles machen oder wo man halt kämpft damit. Und vor allem in Zeiten wie diesen, da poppen ja die Themen so rundum auf. Und da ist es auch, da kann ich auch mit dem gleichen Prinzip arbeiten. Was kann ich machen? Suche ich mir einen Mentor, suche ich mir irgendwie eine andere Hilfe, wo ich mich weiterentwickeln kann, damit ich diesen Unterschied, was immer da als Unterschied hernehme, wo ich mich verbessern kann. Und an dem bleibe ich dann hängen und an dem arbeite ich. Und so entstehen immer wieder gewisse Dinge in allen Bereichen des Lebens. Nur da muss man halt, so wie du gesagt hast, immer dahinter sein. Und das muss man einfach als Lebensstil und als Mentalität integrieren oder an dem arbeiten und das immer wieder einbauen, damit das eben funktioniert. Also das ist nicht was man nur einmal 10 Stunden macht und der Rest ist dann wieder was anderes. Es ist immer ein Profi sein. Du bist nicht nur 20 Stunden Profi, du bist 24 Stunden Profi. So kann man sich das ungefähr...
Der nächste Begriff, der mir so wichtig ist, dieses Profi werden im Leben eigentlich, das ich jetzt für mich mitgenommen habe aus dem Sport. Was heißt ein Profi sein? Was ist ein Profi für dich? Weil Profi auch in der, wenn ich mit jemandem rede, der ist ein Profi, dann projiziert das meistens auf irgendeine besondere Berufsart. Ah, das ist ein Profi. Aber was heißt denn das für dich?
Ja, ich glaube, so wie du sagst, ich denke nicht, dass man das zwingend als den sehen muss und da ist man sehr oft verleitet dazu, dass der sich überall 100% auskennt und dass der das perfekt macht und über allen Dingen steht in seinem Bereich. Das sehe ich nicht so. Ich glaube einfach, du bist natürlich schon gut auf dem Gebiet, aber es ist diese Lebenseinstellung, alles so gut wie möglich zu machen und bestmöglich zu machen. Das heißt, du machst keine Dinge, was halt einfach mal so, ja, ich komme halt und tue halt einfach. Und das ist das, was man den Jungs auch drinnen mitgeben muss. Du musst, wenn du dort in die Halle reingehst, zum Beispiel, dann hat das alles einen Sinn, was du da drinnen machst und nicht einfach nur Oberspulen. Dieses Oberspulen ist, glaube ich, so richtig das Gift von den meisten Dingen. Man sagt, man tut halt und ja, war okay. Das, glaube ich, unterscheidet einen Profi. Der geht dort rein und macht es so gut wie möglich. Wenn es nicht gut war, von den äußeren Bewertungen, dann adaptiert man, auch wenn man innerlich nicht das Gefühl hat, da fehlt noch irgendwas, dann schaut man sofort, was kann man verbessern, was kann man adaptieren. Und das ist der Mindset, glaube ich, einfach von einem Profi. Und wenn du den hast, dann hast du es eh in dem Bereich, wo du dann bist, beruflich bist eh dann wahrscheinlich einer der Besten, wenn du so denkst.
Ja, aber eben, so wie du, das Entscheidende ist doch da dabei, du machst es nicht für jemanden anderen, sondern du machst es für dich, weil es dir ein gutes Gefühl gibt, weil es eine Einstellung ist, du verkaufst dich nicht unter deinem Wert. Wenn ich schon mache, dann mache ich es richtig ordentlich. Und wenn ihr ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann finde ich immer Kleinigkeiten, die ich verbessern kann, die dann über ein, wie man aus der Erfahrung weiß, über einen langen Zeitraum eben den ganzen Unterschied machen. Das ist auch etwas, was ich so gern verwende, diesen Spruch. Weißt du, so manche Klischees und manche Sprüche auch entweder aus der Sportzeit oder die man halt so immer wieder hört. Wenn man ein bisschen genau darüber nachdenkt, hat es auch schon gescheite Menschen vor unserer Zeit gegeben und da ist sehr viel Wahrheit dahinter. Kleinigkeiten machen den Unterschied. Kleinigkeiten machen den Unterschied. Hör dir die Interviews, wie oft haben wir das gesagt bei Interviews, ja, warum habt ihr gewonnen zum Schluss? Ja, die haben die Kleinigkeiten richtig gemacht. Ja, was zum Teufel sind denn die Kleinigkeiten überhaupt?
Ja, genau.
Was sind die Kleinigkeiten? Was ist die, oder back to the basics, was sagt das dir? Was, du kennst diesen, zurück zu, wie legst du diesen Spruch aus? Hey, guys, back to the basics, zurück zum Ursprung, zurück zur Basis.
Also das ist eine ganz interessante Frage, dass du dir jetzt stößt, weil das ist ja was, was ich eben bei uns im Verein jetzt schon öfters immer wieder sage und immer wieder erkenne, dass man diese Basisarbeit, diese grundlegenden Dinge, und das kann man wahrscheinlich auch im Leben so hernehmen, man will immer sofort springen zu dem, was außerkommen will oder außerkommen soll. Wir lassen ständig diese grundlegende Arbeit, diese Aufbauarbeit, dieses Feilen an diesen Basisdingen lassen wir prinzipiell weg. Jeder will gleich, das kann ich eh, ich gehe gleich zum Nächsten. Und wenn man sich dann die Sportler mal anschaut, sei es jetzt im Tennis, sei es jetzt die Goalies zum Beispiel bei uns, die machen das auch akribisch, die arbeiten jeden Tag immer an die gleichen Bewegungen. Dass man sich, wenn man zuschaut, sie denkt, ja, jetzt müssen sie das schon langsam kennen. Aber es gibt immer wieder so Feinheiten und du siehst dann genau, er nimmt die Haut ein bisschen weiter ein oder das sind einfach so Dinge und als Spieler macht man das einfach nicht oft genug. Im Training baut man sich, je älter man wird, sowieso immer weniger ein und das sind die grundlegenden Sachen. Warum kann ich nicht auch wieder Passübungen machen wie ein Zehnjähriger? Wenn ich mir dann anschaue, wie die Pässe oft kommen, da fehlt grundlegend die Basis oder Eislauftechnik oder was auch immer. Wir wollen immer sofort schon zum Nächsten und das können wir schon. Und eigentlich, auch die Tennisspieler, die trainieren den Schlag 100.000 Mal in verschiedenen kleinen Varianten. Und dieses Back to the Basics ist für mich schon ein wichtiger Schlüssel, dass man auch dann von dem grundlegend aufbaut. Weil wenn du diese Basics nicht hast, dann ist ja oben, geht's ja zur Spitze fast nicht. Weil wenn dir unten schon das fällt, dass du den Kopf oben hast, zum Beispiel beim Scheibenführen, weil du immer wieder runterschauen musst, ja, dann wird irgendwann auf einem gewissen Level, sei es jetzt in der Jugend oder EBL oder so, wie weit hinaufgeht, wird dir das abgehen. Und wenn du das nicht ständig trainierst, dann ist irgendwann Schluss, weil Zeit und Raum fehlt und du runterschauen musst. Und darum finde ich das lustig, weil das kann man wahrscheinlich überall anwenden, auch im Berufsleben, wobei da in die Firmen und so, da hast du mehr Einblick als ich. Aber es ist ein lustiges Thema, weil das merke ich über die letzten Jahre, ist das immer wieder Thema und man will das einfach nicht machen, weil es langweilig ist oder weil es unnötig ist oder weil man es eh schon kann oder was auch immer.
Ja, aber ist das das Geheimnis des Erfolgs, dass die Leute, die erfolgreich sind, ihre Skills, ihre Fähigkeiten einfach so geschärft haben, weil sie die langweiligen Sachen immer und immer wieder so lange machen, bis das so in Fleisch und Blut übergeht, dass sie einfach da die Basisfähigkeiten in einer derartigen Exzellenz ausführen, dass sie über das immer nachdenken müssen. Und wenn es schwierig wird, und das interessiert mich auch, wie du das siehst, die Mannschaften, die gewonnen haben, oder wie es anders formuliert, ist es notwendig, außergewöhnliche Dinge zu tun, um dann zum Schluss zu gewinnen? Jetzt entweder als Einzelsportler oder jetzt auch im Teamsport. Musst du dann in entscheidenden Moment, musst du das beste Match deines Lebens haben oder das, den größten Geistesblitz oder was ist es für dich dann? Was macht den Unterschied zum Schluss aus? Und dann sage ich, wie ich drüber denke.
Ja, ich glaube nicht, dass man großartige Dinge machen muss. Natürlich ist das hilfreich, wenn das passiert, aber das setzt ja schon mal voraus, dass ich bis dorthin, weil du machst ja nichts Großartiges, wenn du bis dorthin nicht schon irgendwie der Basispaket und diese ganzen Dinge, die dorthin gebracht haben, nicht gefestigt hast oder wenn du an denen nicht gearbeitet hast, dann kann durch Zufall mal passieren, dass du was Außergewöhnliches machst, aber das heute dann nicht. Also die sie dann festsetzen, da waren wir wieder beim Erfolg, bei diesen kurzfristigen Sachen, da kann das vielleicht einmal passieren. Aber dass du dann oben haltest oder dass du konstant oder stabil auf einem gewissen Niveau fährst, das ist, glaube ich, hat mit außergewöhnlich nichts zu tun. Das sind einfach diese ständigen kleinen Dinge, die man immer wieder machen muss, um einfach dieses Grundkonstrukt und diese Fertigkeiten, die man dann hinauf natürlich steigern kann und verbessern kann, den muss man haben. Und wenn einer diese Basics hat, ist das für mich der Grundstein. Wenn er den perfektioniert, dann hinauf steigern kann man immer. Aber wenn unten schon der erste Baustein fällt und ich fange oben zum Arbeiten an, dann irgendwann ist da die Grenze da. Das ist das Wichtige, glaube ich.
Hast du da mal drüber Gedanken gemacht, was es ausmacht zum Schluss dann, wenn man gewinnt? Weil du hast ja auch einiges gewonnen in deinem Leben.
Allein schafft man es sowieso meistens nie, das muss man auch dazu sagen. Also auch selbst der Einzelsportler hat immer ein Team um sich. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und vor allem, wir kommen aus dem Mannschaftssport, die Teams, die meistens was gewonnen haben, da haben wir, so wie du gesagt hast, alle ein gewisses Fundament gehabt, auf das man sich verlassen kann. Du hast gewusst, das können wir. Wurscht, ob wir jetzt mitten in der Nacht aufstehen oder nicht, das ist das, was wir immer abrufen können. Es gibt da natürlich eine gewisse Sicherheit. Und auch die Möglichkeit dann, weil du das Fundament hast, dieses Außergewöhnliche einmal zu machen. Weil wenn das nicht da wäre, dann machst du dieses Außergewöhnliche auch nicht. Und dann noch zu erkennen, okay, ich bin ein Zahnradl in dem ganzen Gebilde, was da als Team arbeitet und ich muss meine Funktion als Zahnradl, das muss ich einfach erfüllen. Und das ist halt diese Rolle, die dann die gewissen Spieler haben. Und wenn du das erkennst, dass du in diesem Uhrwerk nicht der Zager bist, der vielleicht die Tore schießt, sondern halt das Zahnradl, das die Energie der Uhr gibt, zum Beispiel, oder die Batterie, dann ist das genau das, was so Siegerteams und so weiter ausmacht. Und wie gesagt, da kannst du allein nicht viel reißen. Und das ist für mich so das Entscheidende dran.
Dann werde ich es noch einmal präzisieren. Was macht ein erfolgreiches Team aus? Was sind Kennzeichen von einem erfolgreichen Team?
Zum einen, dass du viele Leute hast, die eben so mit dieser Einstellung reingehen, ich gebe mein Bestes jeden Tag. Dann zum Teil auch das Wissen der Verantwortung, die du gegenüber die anderen hast. Also das heißt, wenn du am Vortag ein paar Bier nimmst und am nächsten Tag trainieren gehst, leidest nicht nur du, sondern auch die anderen drunter, in gewisser Art und Weise. Leidet auch vielleicht der Verein drunter, weil die wer gesehen hat am Vortag, dass du irgendwo ein paar Bier getrunken hast. Jetzt natürlich auch ein blödes Beispiel, aber ist schon vollkommen, wie wir alle wissen. Und das musst du haben, dann musst du ganz genau verstehen, was deine Rolle ist und was von dir erwartet wird in einer Mannschaft. Dann zum Teil auch, wie du mit Fehlern umgehst. Vor allem für junge Spieler ist das ein ganz wichtiger Faktor. Und ja, es ist einfach diese Gemeinschaft. Jeder weiß, was zu tun ist und jeder kann auf dieselben Sachen bauen. Und das wird auch eingefordert von den Teammitgliedern. Das ist ja oft so, dass man da vielleicht dann sich nicht sagen traut, aber wenn du den Job hast und den nicht erfüllst, dann kann das also oder sollte es also sein, dass andere dich auf das ansprechen können, dass sie dich eben in diese Verantwortung nehmen und dass du weißt, du hast die. Und das macht für mich so ein Teamgefüge aus, abgesehen davon, dass man natürlich eine gewisse Leistung dann noch erbringen muss, Training, Spiel und so weiter.
Wie wichtig ist Leadership? Führungsstärke, ja. Was für eine Funktion hat das, wer hat das, wer sollte das haben?
Ich sehe das eine Mannschaft immer so mit gewissen, eben du hast ganz junge Spieler, du hast so diese angehenden Stammspieler, dann hast du die normalen Stammspieler oder schon ein bisschen routiniert daran und dann hast du diese Leader, das sind meistens welche, die ein bisschen älter sind. Und in gewisser Art und Weise hat jeder so ein bisschen diese muss diese Eigenschaften entwickeln. Für mich ist es wichtig, dass ein paar Leader drinnen sind, weil die anderen, die weiter drunter sind und jünger sind, die müssen lernen, was das heißt. Und die in dieser Stufe sind, die müssen sich dorthin entwickeln. Das heißt, wenn du gar keine Leader drinnen hast oder kein Leadership hast in einer Truppe, woher sollen die dann einmal älter werden oder die das einmal lernen sollen, woher sollen die das haben? Vom Coach ist es schwierig, weil das ist nicht das Gleiche. Deswegen glaube ich, dass das ein wichtiger Faktor ist, in einer Mannschaft das zu haben. Was das dann genau ist, das ist, finde ich, unterschiedlich, weil wenn du dich erinnern kannst, ich war jetzt auch nie der große Redenschwinger, ich habe das halt irgendwie anders gemacht. Dafür haben wir ein paar Leute gehabt, die halt in der Kabine mehr geredet haben und da einer Leadership eingebracht haben. Also unser Team damals, bevor wir aufgehört haben, das war, glaube ich, ein guter Mix, wo alles drinnen waren. Da waren mehrere Spieler mit Leadership und dann haben wir die Jüngeren runter gehabt, die sich das abgeschaut haben. Und die dann in ein paar Jahren später dort in die Rolle eingerutscht sind. Und ob das dann für einen das ist, dass er halt immer aufsteht und was sagt in der Kabine, oder ob das ist, dass er im Training 100% gibt, oder sein Auftreten im Äußeren, das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das ist meiner Meinung nach wichtig. Aber da muss nicht jeder alles haben.
Was sind so die wichtigsten Aufgaben von einem Leader?
Ja, ich glaube schon, dass er gewisse Dinge ansprechen muss. Er braucht, glaube ich, auch ein gewisses Gefühl für das, was in der Gruppe abgeht. Einen gewissen Sensor, dass er sagt, da passt was nicht. Oder einer tanzt da aus der Reihe und das auch anspricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann für mich muss er einfach durch und durch Vorbild sein. Das heißt, wenn ein junger Spieler in die Kabine kommt, muss er sehen, oh, der verhaltet sich so, da kann man sich was abschauen. Und das meine ich nicht nur im Job, sondern das muss auch privat so sein. Also der muss für mich das Verständnis haben, was für eine wichtige Rolle er da einnimmt. Gesellschaftlich, sozial und dem Verein gegenüber natürlich auch und auch den Fans. Also das sind ja so viele Faktoren, die da eintrudeln auf einen, weil da geht es ja ums Image der Firma oder um den Verein. Dann eben, wie du mit Medien umgehst und so weiter. Das sind alles Dinge, die eine große Rolle spielen und die auf andere abfärben. Da geht es ja um andere Jobs auch noch. Also das Bewusstsein, glaube ich, muss man schon auch haben, wenn man da nach außen geht. Und ja, und dass du halt, wenn du in die Kabine kommst, da ist 100% oder gar nichts.
Wie wichtig ist die Rolle vom Coach oder von der Coaching-Staff in einem Team? Jetzt nicht nur bezogen auf den Sport oder auf den Mannschaftssport oder aufs Eishockey jetzt, sondern allgemein. Es gibt ja immer verschiedene Gruppen mit verschiedenen Rollen. Wie wichtig sind da die Anführer natürlich jetzt, das haben wir gerade angesprochen, innerhalb dieser Gruppe. Aber gibt es eine andere Form von Leadership auch? Wie wichtig sind die Coaches da?
Ja, ich würde sagen, das spielt in dem Bereich. Für mich ist aber ein Coach auch zum Großteil einer, der viel auf die Menschen eingehen muss und ein gewisses Gespür haben muss für gewisse Typen. Wie funktionieren Leute? Wenn einer das schnell heraus hat, ist das sicher hilfreich, weil du ja in der Kommunikation mit dem schon allein gewisse Dinge handeln kannst, die vielleicht ein anderer falsch auffassen würde. Und wie kann man den vielleicht bestmöglich motivieren? Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Druck, der andere eher weniger. Also da ist für einen Coach ist das für mich viel entscheidender, als was er jetzt an großartigem Fachwissen hat, eben im Sport, aber jetzt taktisch sehr versiert ist oder nicht. Das ist, glaube ich, in einem Ding nicht so, in einer Profimannschaft nicht so das Wichtigste.
Ich meine, Entschuldigung, dass ich dir da unterbrich, weil da komme ich gleich zu einer Frage, wo ich das ein bisschen in eine Perspektive setzen will. Wir reden da jetzt im Sport und im Profisport von sogenannten High-Performance-Teams. Wir wissen natürlich in der Realität, auch da gibt es Riesenunterschiede von Qualitätsunterschiede auch, aber trotzdem High Performance und in einer sehr, eigentlich schon auf der Spitze der Pyramide in einem gewissen Sport, in deiner Profession, wenn du da hingeschafft hast, in der Profimannschaft, in einer gewissen Liga, dann hast du eine gewisse Qualität, sonst wärst du nie hingekommen, entweder persönlich, aber natürlich auch in dem, in den Fähigkeiten. Und Coaches werden von außen oft so gesehen als, ja, jetzt brauchen wir einen neuen Coach und der will es dann schon richten, dass die Taktik passt und das System passt und das alles passt und das alles passt. Und was spielt sich wirklich ab in einem guten Coaching-Team? Was sind die Gesprächsthemen? Wenn du es in ein Verhältnis setzt, wie viel wird Taktik, Sport, System geredet und wie viel wird über andere Dinge geredet? Was sind die Themen? Das Verhältnis steht nicht.
Du weißt ja selber in dem, es kommt da ganz einfach auf die Typen drauf an. Wenn ein Coach so engstirnig ist und glaubt, dass er die Taktik zehnmal ändern muss, weil das Prinzip ist, dass er Spiele gewinnt, dann wird wahrscheinlich hauptsächlich über das geredet werden, was man noch irgendwie anders machen könnte. Oder das 15. Breakout aufzeichnet oder was auch immer. Aber eben, ich bin der Meinung, Du musst viel mehr über das Funktionieren der Spieler, wie kriegst du an, wie holst du an ab, in was für einer Situation ist der gerade, wie ist der sein mentaler Zustand, das ist, glaube ich, viel das Entscheidendere und das viel Wichtigere, über das man diskutieren muss. Und ich glaube auch, dass das in einem Trainerteam schon ein Faktor sein soll, auf das man schauen sollte, wenn man schon selber als Coach sich ein bisschen selbst einschätzt und sagt, okay, ich bin perfekt in der Taktik, da brauche ich keinen, der mir hilft, dann muss ich mir vielleicht besorgen, einen Assistant Coach oder vielleicht sogar nebenbei noch einen Mentalcoach, weil viele in die Top-Mannschaften, die haben ja auch genauso ein Team, die alle eine Funktion erfüllen mit Video und so weiter. Und dann weiß ich, das ist meine Nische und im anderen ist der gut und der kann mir da zufüttern und Tipps geben und wie ich was machen soll. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis drin, einfach zu erkennen, genauso wie es in einer Mannschaft ist, als Coach sich selber anzuschauen und zu sagen, okay, das bin ich und das macht mir aus und das kann ich gut und das andere kann ich nicht so gut und das vielleicht muss ich das auch gar nicht kennen, weil für das habe ich jemanden, der das gut kann und ob das auch jetzt auch noch ein Coach ist oder ein Mentor oder was auch immer, der komplementiert dann das Team und macht das Ganze homogen und das muss man glaube ich wissen und dann ist auch, das sind auch die Gespräche dementsprechend.
Also wird sehr viel eingegangen auf Persönlichkeiten oder auf die Persönlichkeitsunterschiede. Eigentlich sehr viel wird auf einer emotionalen Ebene gearbeitet oder geredet. Nicht, dass es immer funktioniert, aber es ist auf alle Fälle extrem wichtig zu wissen, mit wem du es zu tun hast.
Ganz einfach. Das auf alle Fälle. Und eben, wir haben ja immer wieder neue Generationen, die von unten nachkommen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass die anders ticken und anders funktionieren. Und man versucht immer wieder, das, was man vor 20 Jahren oder 10 Jahren vielleicht gemacht hat und das funktioniert hat, versucht man dann über die nächste Generation drüber zu stülpen. Aber da ist vielleicht ganz was anderes ein Thema, ist vielleicht Motivation ein Thema oder eben Angst, wie wir es einmal gehabt haben. Oder ist ja wurscht, was es ist. Da darf man einfach nur nicht mit den gleichen Mitteln arbeiten, wie man es davor gemacht hat. Und genauso ist es jetzt in der Krise. Also ich kann ja nicht jetzt mit die gleichen Sachen weiterarbeiten und gleich pushen bei den Jungs, wenn ich genau weiß, die Situation außen, keiner weiß, wann das nächste Spiel ist, keiner weiß, ob er nächstes Jahr überhaupt noch spielt. Und mit den Dingen, die sie sich herumschlagen müssen, privat vielleicht auch noch, das ist ja alles was auf die Fitness und auf die Psyche druckt von den Jungs. Und dann können sie nicht, wenn sie in die Halle kommen, ich gleich weiter tun, wie es vor der Krise war oder vor Corona war und mit meinen Mitteln, weil es einfach immer so funktioniert hat, durchpushen. Also da muss man sich schon immer wieder, glaube ich, auch als Coach zurücknehmen und sich mal überlegen, was geht in deinem Kopf vor und mit was für Probleme kämpfen die. Und das ist, glaube ich, das Wichtige daran.
Abschließend habe ich noch zwei Fragen, zwei kurze an dich, um noch einmal ein bisschen zurückzugehen auf den Begriff Identität. Deine Zeit als aktiver Profi, wie hast du dich da selber gesehen?
Wie gesagt, ich war immer sehr selbstkritisch. Ich glaube, ich bin auch ein sehr bescheidener Mensch. Meine Erfolge sind für mich, die waren zwar schön, habe ich einerseits viel zu wenig genossen, andererseits, ja, das sind alles Dinge, auf die kann man stolz sein, sicher. Aber die sind für mich jetzt schon so weit weg. Und ja, meine Identität, ich glaube, ich kann sagen, ich bin ein sehr menschlicher Typ am Boden geblieben. Und trotzdem versuche ich immer, das Maximum und das Beste herauszufinden. Vielleicht nicht immer auf die gesündeste Art und Weise, aber nicht um jeden Preis. Das ist einmal klar. Und ich bin eigentlich so durch den Sport offen für alles, für viele Menschen. Und ja, bin froh, wenn man das über mich sagt und nicht das, was man vielleicht im erste Torschütze oder was auch immer. Da sind mir die anderen Sachen schon wichtiger.
War das immer so? Oder warst du größtenteils deiner aktiven Karriere Christoph Brandner, der Eishockeyspieler? Oder Christoph Brandner, der Mensch? Ist das etwas, was du darüber entwickelt hast oder mit dem gekämpft hast ein bisschen?
Das ist, glaube ich, für einen selber das Schwierigste. Und ich glaube, das ist auch für die meisten Spieler, die dann aufhören, so ein Riesen oder ein großes Problem. Ich will nicht sagen für alle, aber ein Eishockeyspieler hat das sehr gut einmal beschrieben, die Hockey Sickness. Also diese Krankheit, die man dann entwickelt, weil sie das ganze Leben eigentlich von klar auf, so wie ich mit 5 angefangen habe, wahrscheinlich, weiß ich nicht, mit 5 oder 6 auch, das ganze Leben dreht sich nur ums Eishockey. Du kommst heim, der Vater fragt, wie war das Training, die Mutter vielleicht auch noch dazu. Dann gehst du in die Schule, dann tut die Freunde sagen, wie habt ihr gestern gespielt und so weiter. Und alles baut sich, auch der Freundeskreis ist großteils unter die Jungs ein Ding drin. Und über die Jahre entwickelt sich das so hinauf, bis du 20 bist zum Beispiel. Und eigentlich hast du dann nur mehr die Schule und das Eishockey. Wenn du einen Kick hast, vielleicht noch irgendein Hobby, aber das geht eh schon meistens nicht aus, wenn man es richtig verfolgt. Und dann, wenn du Pech hast, so wie es jetzt bei manchen Spielern ist, ist mit 20 auf einmal aus, oder du hast Karriereende mit 35 und dein Leben hat sich nur ums Eis getragen. Auf einmal ist das nicht mehr da. Keiner kann dich mehr fragen, oder wie war die Partie letzte Mal, oder wie geht's dir beim Eishockey, oder was auch immer, was du zuerst immer ein Gesprächsthema gehabt hast. Und auch für einen selber ist auf einmal ein Teil weg und man weiß nicht, so, was bleibt jetzt übrig? Man hat zwar Familie und das Ganze, was nebenbei läuft, aber was einen als Mensch ausmacht und was einem vielleicht seinem Wesen entspricht oder was man mal für Interessen gehabt hat, das war für mich so, dass ich mir gedacht habe, boah, also ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Dann fängst du irgendwas an und merkst, nein, das ist das nicht. Dann fängst du wieder was an, nein, das ist das auch nicht. Und so musst du eigentlich erst danach dann so ein bisschen die zubetasten, was du nebenbei von dem ganzen Eiser gezeigt bist und was dich ausmacht und was du gern tust. Und das mit 35 oder mit 40 zu finden erst, das ist natürlich nicht immer so klasse.
Das ist, ja, mit dem haben sehr viele zu kämpfen. Hast du wie war deine Herangehens, wie lange hast du gebraucht, bis du da ein Bewusstsein entwickelt hast und einen Weg entwickelt hast? Du sagst, okay, das ist jetzt das Neue, das bin ich, in die Richtung will ich. Ich meine, du hast am Anfang ein bisschen gesagt, das ist ein ständiger Prozess, das wird's ja immer bleiben, aber wann war dieses Bewusstsein da? Wie bist du über diese Phase gekommen?
Naja, ich bin ja wieder den harten Weg gegangen. Also ich habe nach meiner Karriere dann so eine Art Burnout-Phase gehabt, wo ich 3-4 Monate mal ausgeschalten war wieder zum Überlegen. Und die war sehr hart für mich eigentlich. Und da habe ich auch sehr gekämpft. Und die hat immer wieder flackert, so das ein bisschen auf. Und so wie du sagst, das ist ein Prozess, den man da ständig geht. Und es hat schon ein paar Jahre gedauert, bis man das Bewusstsein kriegt, weil am Anfang will man es ja irgendwie nicht wahrhaben. Oder denkt, mehr Sportler, da sind wir wieder in diesem alten Gedankenmuster. Mir tut sowas nichts. Und das, was du darstellen hast, ist eben dieser über den Dingen stehen, da man ist also in eine Rolle gezwungen als Eishockeyspieler. Mir tut nichts und ich bin eine harte Russnatur und so weiter. Und auf einmal bricht das Kartenhaus zusammen. Und du hängst nur mal dort eine Zeit lang und weißt nicht, was passiert. Und die Dinge, die zwingen dich halt dann dazu, dass du mal überlegst und nachdenkst. Und ja, und durch das ist dann eigentlich das Bewusstsein entstanden, dass da in dir oder in einem selber was arbeitet, eine ständigen automatischen Dinge, erziehungsmäßig oder eine anderen Muster, die man sich über den Sport angeeignet hat, die so nicht mehr funktionieren, wo eh schon davor die Warnzeichen waren mit Verletzungen und so weiter, wo man einfach nicht hinhört und drüber geht und wieder nein und es geht schon und geht schon und geht schon und ja, und somit kriegst du dann immer wieder die Watschen, bis du dann einmal kapierst, oh, vielleicht sollte man da anders zugehen zu dem ganzen Thema. Und das war schon ein Lernprozess und ist nach wie vor, also spannend, aber nicht immer lustig, ja.
Letzte Frage, Christoph, wenn du 3 Wünsche frei hättest für deine Zukunft, was wären die 3 Wünsche? Was würde dich glücklich machen? Was würde dich erfolgreich machen?
Also erfolgreich ist gar nicht mein Ziel, eben, so wie wir vorher geredet haben. Wenn ich das mache, was mir taugt und wenn ich das finde, wo so mein Ding drinnen ist und auf dem Weg bin ich gerade, dann ist das mit dem Erfolg erledigt sich das selber. Also der Überzeugung bin ich, das ist nicht so mein Wunsch. Wichtig ist einmal für mich vor allem in den letzten Jahren, dass eben alle in meiner Familie gesund bleiben. Das ist auch jetzt so der Klassiker, wo man zwar immer wieder sagt, aber wenn man es erlebt hat, dass man selber einmal ein bisschen strauchelt gesundheitlich, dann ist das schon ein wichtiger Faktor für mich und für meine Familie. Und ansonsten möchte ich eigentlich irgendwie schauen, dass ich das so gut wie möglich weitergeben kann, was mir ausmacht und was ich erfahren habe. Das ist mir ein bisschen bewusst geworden eigentlich in den letzten Monaten durch dieses Bescheidene halt, dass man auf das gar nicht so den Wert legt oder erkennt, was man eigentlich alles weitergeben kann und was man erfahren hat und miterlebt hat, dass das vielleicht auch wertvoll sein kann für andere und dass das andere vielleicht auch helfen kann. Und das wäre cool, wenn ich das irgendwie so untersetze. Das eben im Verein macht man es ja eh, aber auch vielleicht, dass das weitere Kreise zieht, wenn man einmal halt schaut, wo man die Leuten helfen kann. Ich glaube, dass das weg von einem selber mehr zu miteinander, das ist immer mehr entstehen jetzt auch durch die Krise, glaube ich. Und ja, das wäre irgendwie cool.
Dein Wort in Gottes Ohr. Dein Wort ist Gott in Gottes Ohr. Back to the basics, keep it simple.
Ja, was soll ich denn mal, ja.
Danke vielmals für deine Zeit. Danke vielmals, dass du aus deinem Leben ein bisschen erzählt hast. Das Erfolg, wie auch immer ihn, wie man immer ihn definiert, hinterlässt Spuren. Ich freue mich, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden haben, auch in der Denkweise, so wie du sie ausgedrückt hast. Sehr inspirierend. Und du bezeichnest dich selber als bodenständigen und sehr bescheidenen Menschen, der eigentlich nichts Besonderes gemacht hat. Aber wenn man das alles zusammenzählt, die Einstellung und die Art und Weise, wie du gearbeitet hast, und wenn man dann auf deine Vita schaut und wenn man sagt, okay, was doch in der Öffentlichkeit wirklich natürlich heraussticht, ist deine Karriere als Eishockeyspieler dann oder als Athlet, dann kann man das sagen, wie viele Kleinigkeiten ausmachen und die aneinandergereiht an 25, 30 Jahren, was da herauskommt, ist extrem beeindruckend. Ich bin mir sicher, du wirst diesen Weg weitergehen. Unsere Wege werden sich auch immer kreuzen.
So ist es.
Danke. Und du, ich kann dir empfehlen, falls du sagst, du willst deine Geschichte erzählen und du hast eine unglaublich interessante und inspirierende Geschichte. Ein Podcast ist ein ganz gutes Medium. Und vielleicht sollte man was zusammen machen, die Bart- und Barterhorn-Show oder so irgendwie.
Ja. Oder wir bleiben bei Muckenstrunz und Baumschaber, das will ich sagen.
Muckenstrunz und Baumschaber, genau. Danke vielmals für die Zeit, bleib gesund, bis auf bald.
Ja, ich sage auch Dank und auf ein gutes neues Jahr. Schlecht war es ja nicht, das heute, also muss man immer positiv sehen. Aber danke auch dir.
Danke, Christoph. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir den Mehrwert geliefert, den du gesucht hast. Darf ich dich ersuchen, 74 Once More auch weiterhin zu unterstützen? Und das geht am einfachsten, indem du einfach den Link zu dieser Folge oder zu dem Podcast mit deinen Freunden und deinen Verwandten teilst oder all jenen Menschen, denen du glaubst, dass sie daran interessiert sein könnten. Vielleicht findest du auch die Zeit, zu iTunes zu gehen und eine kurze Bewertung zu hinterlassen oder ein paar Sternchen zu verteilen. Jede einzelne Stimme zählt und ich danke dir für deine Hilfe.